Ja, herzlichen Dank, Hans-Joachim, für diesen Bericht, der mich persönlich sehr bewegt hat, muss ich sagen. Mich so bewegt hat, dass ich dachte, hoffentlich kriege ich die Kurve zur Predigt jetzt gleich. Es ist wirklich für mich ein beeindruckendes Beispiel von gelebter Nächstenliebe. Da sind Menschen, da sind Christen, die die Not der Menschen um sie herum nicht ausblenden, sondern die ganz bewusst hinschauen und handeln. Und das ist nicht leicht. Das ist schwer. So einen Kampf vorzubereiten, bringt vieles mit sich. Aber sich dieser Nöte, dieser speziellen Nöte anzunehmen, sich das anzuhören, dafür braucht es ganz besondere Gnade und Gottes Kraft. Und danke, dass ihr das tut im Auftrag Jesu. Jens, Hans-Joachim und die anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gott segne euch dafür. In dieser Zeit, wo Kinder so etwas erleben, wie ihr es durchführt, Indiana Camp, werden ganz wichtige Entscheidungen getroffen für das spätere Leben. Wir wissen das, dass sich im Alter von 10, 12, 13 Jahren, so kurz vor der Pubertät, oft ganz wichtige Entscheidungen getroffen werden. Entscheidungen für ein Leben mit Jesus Christus, Entscheidungen für ein Leben mit Gott, Bekehrung, Umkehr, wie immer wir das nennen. Dann folgt die Zeit der Pubertät und der Jugendzeit und wir sehen das an unseren eigenen Kindern. Es ist gar nicht selbstverständlich, dass Entscheidungen, die dort in dieser Zeit getroffen werden, dass die auch bleiben, dass es weitergeht. Manche gehen zurück, manche fallen ab. Und es ist tatsächlich so, dass ein Leben in der Nachfolge von Jesus Christus kein Sprint ist. Wir haben es hier nicht mit einem Kurzstreckenlauf zu tun. Ich glaube, dass wir auf die kurze Distanz manchmal richtig stark sind, aber ihr könnt es vielleicht bestätigen, je älter wir werden, merken wir, das Leben mit Jesus, das gleicht eigentlich mehr einem Marathonlauf. Und das Wichtigste ist, dass wir bei diesem Marathon durchhalten, dass wir dranbleiben, dass wir das Ziel unseres Lebens, einmal bei Jesus zu sein, in der Herrlichkeit, und seine Belohnung zu empfangen, dass wir dieses Ziel nicht aus dem Auge verlieren. Darum geht es für uns, liebe Gemeinde. Und deshalb brauchen wir Gottes Wort und deshalb brauchen wir die Gemeinde und deshalb brauchen wir regelmäßig die gegenseitige Ermutigung und Unterstützung, dass wir in diesem Lauf mit Jesus nicht von der Bahn abkommen. Und ich darf euch sagen, es lohnt sich. Es lohnt sich, in diesem Lauf dran zu bleiben. Ich habe heute Morgen eine Frage für dich. Und diese Frage lautet, was denkst du denn, woran entscheidet sich denn, wie gut oder wie schlecht du in diesem Lauf hin auf das Ziel deines Lebens vorankommst? Ist das Zufall? Liegt das vielleicht an deinen Genen? Welche Rolle spielt da unsere eigene Anstrengung? Was ist der entscheidende Faktor? Gibt es vielleicht so etwas wie eine Stellschraube, die den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg in unserem geistlichen Leben macht? Was würdest du sagen? Schauen wir ins Neue Testament hinein, dann sehen wir, dass die Bibel das Leben als Christ mit einem Wettlauf, ja sogar mit einem Kampf vergleicht. So schreibt der Apostel Paulus den Christen in Korinth in seinem zweiten Brief: Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern sind mächtig, im Dienste Gottes Festungen zu zerstören. Absichten zerstören wir und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegenüber Christus. Liebe Gemeinde, der geistliche Kampf, in dem wir stehen, der entscheidet sich auf einem ganz bestimmten Kampfplatz. Und dieser Platz ist nicht irgendwo, sondern der ist in uns. Genauer gesagt, in unseren Gedanken. Heute Morgen geht es um die Frage, wie sieht dieser Kampf aus, den wir zu kämpfen haben, und wie können wir ihn gewinnen? Nach Luther sagt Paulus, obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Mit anderen Worten, obwohl wir in dieser Welt leben, Obwohl wir schwache Menschen sind, heißt das noch lange nicht, dass wir auch so kämpfen, wie diese Welt kämpft. Wie kämpft die Welt denn? Dazu brauchen wir, glaube ich, nicht viel zu erklären. Wie man in dieser Welt kämpft, das wird uns jeden Tag mit bunten Bildern präsentiert. Wir sehen Gewehre, Granaten, Kampfjets, Panzer. Das Waffenarsenal der weltlichen Kämpfe ist groß. Sehr groß sogar, wie wir auf diesem Bild hier sehen. M-O-A-B. Die Mutter aller Bomben. Dieses Ungeheuer hier hat die US-Armee im letzten Jahr in den Bergen von Afghanistan abgeworfen, um damit IS-Kämpfer auszuschalten. Wir sehen hier die größte nicht-nukleare Bombe, die es überhaupt gibt. Sie hat eine Sprengkraft von 11 Tonnen TNT. Die Buchstaben MOAB stehen für Mother of All Bombs, die Mutter aller Bomben. Die Buchstaben, ja. Gott sei Dank, das haben wir in dieser Woche gesehen, herrscht ja zwischen Nordkorea und den USA im Moment Tauwetter. Sogar das nächste Treffen zwischen Trump und Kim ist anberaumt. Das sah im letzten Winter noch ganz anders aus. Auf die Frage, wie er mit Nordkorea umgehen wollte, antwortete Donald Trump damals, Nordkorea ist ein Problem. Das Problem wird gelöst. Frei übersetzt aus dem Amerikanischen heißt das so viel wie, wir müssen nur fest genug draufhauen und dann ist Ruhe im Karton. Klammer auf, zur Not nehmen wir eben die Mutter aller Bomben. Und wenn gar nichts anderes hilft, dann haben wir ja auch noch den roten Koffer in der Ecke stehen. Ein solches Säbelrasseln hat den Apostel Paulus nicht beeindruckt. Die Epheser erinnert er daran, unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis. Geistlicher Kampf. Das ist eine von diesen Vokabeln, die wir vielleicht schon sehr oft gehört haben. Aber dass wir uns das heute Morgen noch einmal bewusst machen, wenn wir Jesus nachfolgen, dann haben wir gleichzeitig auch einen lebendigen und realen Feind. Einen Feind, der täglich danach trachtet, uns kampfunfähig zu machen. Und dieser Feind, er steht nicht mit dem Messer oder mit dem Gewehr vor uns, sodass wir ihn immer direkt erkennen könnten. Nein, dieser Feind, er verfolgt eine sehr gewiefte Kampfstrategie. Oft greift er sogar unsichtbar an. Der Feind, mit dem wir es zu tun haben, ist Satan, der Widersacher Gottes. Und das Tückische ist, die Angriffe, die er auf uns fährt, die tun oft nicht einmal weh. Ganz im Gegenteil. Die fühlen sich manchmal sogar richtig angenehm an. Wie jetzt? Paulus zeigt den Korinthern in unserem Text, das Hauptangriffsziel Satans sind unsere Gedanken. Und es gibt zwei Wege, die darüber entscheiden, ob Satan mit seinem Angriff bei uns Erfolg hat oder ob er Misserfolg hat. Vielleicht erinnert ihr euch, wer da war, am Ende meiner letzten Predigt habe ich davon gesprochen, dass es A- und B-Pläne in unserem Leben gibt. Plan A, das ist Gottes Weg, wie wir unser Leben im Vertrauen auf Jesus gestalten sollen. Und Plan B, das ist der menschliche Weg und dieser Weg geht über die Vernunft. Diese beiden Wege liegen in unserem Leben oft im Streit miteinander. Es ist auch nicht so, dass der christliche Glaube unvernünftig wäre. Gemeint ist auch nicht, dass wir unsere Fähigkeit, verantwortlich zu denken, ignorieren sollten. Ganz im Gegenteil. Gott verlangt sogar von uns, dass wir den Kopf, den er uns gegeben hat, auch zum Denken gebrauchen. Er will, dass wir logisch denken, dass wir planen, dass wir Entscheidungen treffen. Diese Fähigkeit unterscheidet uns ja gerade von den Tieren. Das Problem ist aber, dass unsere Fähigkeit, vernünftig zu denken, beschränkt ist. In Jesaja 55, Vers 9 sagt Gott, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken. Und es gibt viele Situationen, in denen wir Gott letztlich nicht verstehen können. Situationen, wo er uns aber fragt, ob wir ihm dennoch vertrauen. Und ich glaube, die Frage nach Krankheit und Leid, die steht da bei diesem Thema von jeher ganz oben. Wenn wir Gott nicht verstehen, dann wollen wir ihm oft auch nicht vertrauen. Und dann gehen wir unsere eigenen Wege. Wir entscheiden uns für Plan B. Schon der König Salomo im Alten Testament drängt uns dazu, nicht nach Plan B, sondern nach Plan A zu leben. In Sprüche 3, Vers 5 und 6 sagt er, verlass dich auf den Herrn von deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen. Und dann kommt noch etwas, das Versprechen, so wird er dich recht führen. Gibt es vielleicht gerade in deinem Leben so eine Situation, wo du Gott nicht verstehst? Er fragt dich, mein liebes Kind, willst du mir trotzdem vertrauen? Willst du mir trotzdem vertrauen? Ich habe doch dein ganzes Leben im Blick und glaub mir, sagt Gott, ich weiß, was das Beste für dich ist. Willst du mir trotzdem vertrauen? Machen wir uns nichts vor, mehr oder weniger neigen wir doch alle dazu, unser Leben in die eigene Hand zu nehmen. Das hat oft mit Ungeduld zu tun. Und weil wir schon früh gehört haben, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Vor allen Dingen hat es aber, denke ich, zu tun mit Vertrauen in einen Gott, den ich nicht sehen kann. Nun weißt du vermutlich eigentlich, dass Gottes Weg der beste ist. Das haben sie dir vielleicht schon früher in der Sonntagsschule beigebracht. Und du willst Jesus ja auch nachfolgen. Aber sobald du mit Gedanken oder Ideen spielst, die im Gegensatz zu Gottes Wort stehen, in diesem Moment setzt du Plan B ein. Für den Fall, dass Plan A versagen sollte. In diesem Moment bist du zwei unterschiedlichen Plänen verpflichtet und das führt dich in einen Konflikt. Ein Beispiel. Du bist verheiratet, aber zurzeit nicht sehr glücklich in deiner Ehe. Du denkst, meine Ehefrau versteht mich nicht. Sie geht nicht auf meine Bedürfnisse ein. Wer weiß, wie lange das mit uns beiden noch gut geht. Falls es schief geht, nehme ich lieber jetzt schon mal Kontakt mit einer netten Frau auf. Es kann doch nicht schaden, ein bisschen zu flirten und hier und da ein bisschen Kontakt aufzunehmen. Wenn ich so die ein oder andere auf mich aufmerksam mache, dann bin ich hinterher wenigstens nicht ganz alleine. Wenn du solchen Gedanken nachhängst, dann verfolgst du Plan B. Plan A, das ist dein Eheversprechen. Das ist die bedingungslose Treue, die du deiner Ehefrau damals versprochen hast. Und je mehr du über Plan B nachdenkst, desto eher wirst du ihn wahrscheinlich irgendwann auch brauchen. Nur ein Beispiel, um deutlich zu machen, solche Gedanken sind gefährlich. Und je mehr Zeit und Energie wir darauf verwenden, desto weniger Kraft und Zeit haben wir, um Gottes Willen für unser Leben zu erkennen. Woher kommen denn diese Plan B-Gedanken? Woher kommen die überhaupt? Zwei Quellen gibt es dafür. Erstens das Fleisch. Mit Fleisch bezeichnet die Bibel unsere alte Natur, die von Gott unabhängig sein will. Und das Zweite, die zweite Quelle für den Plan B, das ist Satan und seine Helfer. Der Teufel, das sagte ich schon, der ist pausenlos darum bemüht, unsere Gedanken mit seinen Ansichten und Vorstellungen zu infiltrieren. Und wenn er das schafft, und oft genug schafft er es, einen negativen weltlichen Gedanken in unseren Kopf zu verankern, und das führt dann fast automatisch auch zu einer Handlung, die nicht Plan A, sondern Plan B entspricht. Paulus erinnert uns nun daran, dies ist kein Kampf, bei dem wir wie ein Spielball hilflos hin und her geworfen wären. Tatsächlich sind wir selbst diejenigen, die bei jedem Gefecht entscheiden, ob Plan A oder Plan B gewinnt. Wir kommen zu einem tieferen Verständnis der biblischen Texte, wenn wir beachten, in welchem Zusammenhang bestimmte Aussagen gemacht werden. Die Gegner von Paulus meinten ja damals, sie kämpfen gegen den Apostel und sein Ansehen in der Gemeinde von Korinth. In Wirklichkeit wurde in dieser Gemeinde aber ein ganz anderer Kampf geführt. Satan benutzte bestimmte Menschen in dieser jungen Gemeinde, um die Kraft des Evangeliums von Jesus Christus abzuschwächen und zu verwässern. In dieser Gemeinde traten menschliche Weisheit und Redegewandtheit in Konkurrenz zu der schlichten und befreienden Erkenntnis Gottes, die Paulus in der Botschaft vom Kreuz verkündete. Die sogenannte Lehre der Erkenntnis, die Gnosis, sie war das schleichende Gift in der Gemeinde von Korinth. Und dieses Gift setzte sich allmählich fest in den Köpfen der Korinther und wurde damit zu einem gefährlichen Bollwerk. Das ist die Situation, in die Paulus hinein diesen Text spricht. Auf unserem Grundstück in Solingen, bevor wir in den Westerwald zogen, wohnten wir in Solingen, auf diesem Grundstück stand eine große Tanne, ein Monster von Tanne, 15 bis 18 Meter hoch. Das Dumme war, dieser Baum stand direkt vor unserer kleinen Terrasse, auf der wir es uns doch so schön gemütlich gemacht hatten. Dieser Baum wirkte erdrückend und an vielen Tagen nahm er uns die schöne Abendsonne. Unser damaliger Vermieter verbot mir leider, diesen Baum zu fällen. Und irgendwann tat das selbst den Nachbarn leid, als sie uns so immer im Schatten sitzen sahen und sie kamen so mit allerhand Tipps zu mir. Einer dieser Tipps war, ich sollte diesen Baum doch mit Kupfernägeln spicken und dieses und jenes Gift an die Wurzel bringen. Das würde dann bald von selbst im Baum aufsteigen und ihn wie von selbst vergiften und abtöten. Dachte ich mir, das klingt ja richtig gut. Ich hätte mich ja dann eigentlich sogar an die Anweisungen gehalten und hätte diesen Baum nicht gefällt. Aber dann wurde mir doch mehr und mehr bewusst, diese Lösung scheint mir doch eher Plan B und nicht Plan A zu sein. Die feindlichen Festungen, auf die sich unser geistlicher Kampf richtet, sind tatsächlich zuerst und vor allem verlockende Gedanken. Gedanken, die uns der Feind eingibt. Diese Gedanken, und manchmal klingen sie sogar recht fromm, nisten sich bei uns ein und sie führen mehr und mehr zu gottfeindlichen Handlungen in unserem Leben. Verhaltensforscher erklären uns, wenn man erst einmal 6 Wochen lang so und so gehandelt hat, dann ist daraus eine Gewohnheit geworden. Und wenn man diese Gewohnheit lange genug pflegt, dann wird daraus ein gedankliches und gewohnheitsmäßiges Bollwerk. Ich habe gelesen, Neurologen können das sogar hirnorganisch messen. Diese eingeübten Verhaltensmuster sind wie Fußspuren im Beton tief in unser Gehirn eingraviert, sodass quasi jede Fähigkeit ausgelöscht wird, etwas dagegen zu unternehmen. Bollwerke angreifen. In Korinth hatte sich also als Bollwerk eine falsche Gotteserkenntnis eingenistet. Eine Erkenntnis, die Heil und Rettung nicht mehr alleine von dem gestorbenen und auferstandenen Sohn Gottes erwartete. Ich möchte dich fragen, welche Festungen, welche Bollwerke, welche Gedankengebäude sind es, gegen die du nicht ankommst? Bollwerke, die dich am Vorwärtskommen hindern und die dich immer wieder in Niederlagen führen. Minderwertigkeitsgefühle sind so ein Bollwerk. Plan A sagt dir, für Gott bist du wertvoll, begabt und geliebt. Aber du kannst das nicht glauben. Über Anerkennung von anderen kannst du dich nicht wirklich freuen, weil sich schon sehr früh negative Gedanken über dich selbst in dir eingeritzt haben. Ein anderes Bollwerk heißt Manipulation. Gehörst du vielleicht zu den Menschen, denen es schwerfällt, ein Problem wirklich an Gott abzugeben und dir dann auch keine Sorgen mehr darüber zu machen? Hast du ein starkes Bedürfnis danach, die Situation deines Alltags und andere Menschen zu kontrollieren? Du hast ein Problem damit, Menschen und auch Gott zu vertrauen. Ob durch das Vorbild deiner Eltern oder durch andere Menschen. Irgendwo in deiner Lebensgeschichte hat sich ein Kontrollmuster entwickelt, das dich nun beherrscht. Das ist ein Bollwerk in deinem Leben. Magersucht und Fresssucht sind Bollwerke, unter denen viele Menschen leiden. Negatives Denken über sich selbst hat sich hier in die Köpfe und Herzen eingebrannt. Und diese Bollwerke steuern nun das Verhalten im Blick auf den eigenen Körper und das Essverhalten. Auch eine feindliche Gesinnung oder Streitsucht sind solche Bollwerke. Nach Plan A weißt du, dass Gott von dir erwartet, dass du deine Feinde liebst. Und wenn dir jemand etwas Böses tut, dass du auch noch die andere Wange hinhältst. Aber sobald dich jemand kritisiert oder dein Verhalten in Frage stellt, dann schlägst du sofort um dich und argumentierst dagegen. An diesem Punkt hast du eine Prägung durch ein Plan B-Bollwerk in deinem Leben. Bereits um das Jahr 1200 herum dichtete Walter von der Vogelweide die Grundfassung des Liedes, von dem uns die Rothilde eben zwei Strophen vorgelesen hat. Viel später wurde dieses Lied zum festen Bestandteil deutscher Volkslieder. Ich lese uns nur noch einmal die erste Strophe. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie rauschen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger sie schießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Was hier so als selbstverständliches Tralala daherkommt, das stimmt in Wirklichkeit gar nicht. Der Mensch, so wie er geboren wird, ist nicht frei. Er steht unter der Herrschaft des Fürsten dieser Welt und sein Ziel ist es, Menschen zu versklaven und zu binden. Schlechte Gewohnheiten, Süchte, Streit, Zwietracht, das ist sein Geschäft. Und auch wenn Jesus der Kapitän unseres Lebens ist, dann schleicht sich dieser Feind immer wieder an uns heran und er versucht, das Steuer unseres Lebens in seine Hände zu kriegen. Und sein Ziel ist es, um einmal im Bild der Schifffahrt zu bleiben, dass wir nicht im Zielhafen ankommen, sondern so wie Daniel Kübelböck vorher von Bord springen. Gott sei Dank. Diesem Kampf sind wir nicht hilflos ausgeliefert. Diesem Kampf, diesen Gedanken, die uns unfrei machen, sind wir nicht hilflos ausgeliefert. Wir können gegen die Bollwerke, die sich da in unserem Leben aufgerichtet haben, ankommen. Diesen Kampf können wir tatsächlich gewinnen. Wenn wir ihn kämpfen, auf der Seite des Siegers. Wir wissen, dass bevor Amerika in irgendeinen Konflikt auf dieser Welt eingreift, wird das Verteidigungsministerium aktiv. Generäle beraten sich und erarbeiten eine Kampfstrategie. Ob man nun einen Luftangriff startet oder ob man mit Truppen irgendwo hingeht, der Erfolg dieser Aktionen ist letztlich immer ungewiss. Anders ist es bei der Strategie, die der Apostel Paulus den Korinthern in unserem Text erläutert. Paulus hoffte nicht nur, nein, er wusste, Jesus Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und wenn wir auf der Seite dieses Siegers kämpfen, dann kann uns kein Feind überwinden. Die Biene Maja kennt wohl jeder. Ich fand in diesem Zusammenhang sehr passend dieses Bild der Spinne Thekla. Kennt ihr die Thekla? Wer kennt die Thekla? Ja, meine ich doch. Die Thekla, die umgarnt die verschiedenen Insekten und sie fiedelt ihnen lieblich etwas ins Ohr. So ganz zart mit ihrer Geige.
nur um sie in die Nähe ihres Netzes zu locken.
Aber dann zeigt sie ihre Fratze und schlägt gnadenlos zu. Wie gewinnen wir den Kampf?
Indem wir als erstes verstehen, welche Strategie unser Gegner verfolgt. Ich sagte, in dem geistlichen Kampf, in dem wir stehen, haben wir es nicht nur mit der Welt und mit dem Fleisch zu tun. Satan brennt förmlich darauf, uns nach Plan B handeln zu lassen, indem er uns Gedanken einpflanzt, die gegen Gottes Vorstellungen sind. Und er lässt uns dabei auch noch glauben, das sei unsere eigene Idee gewesen. Beispiele dafür gibt es in der Bibel genug. Zum Beispiel bei David im 2. Buch Chronik, Kapitel 21. Oder Judas, der Jesus verriet. Oder Ananias und Sapphira, die einen Teil des Geldes für sich zurückbehielten. Wenn Satan dich dazu bringen kann, einer Lüge zu glauben, dann gelingt es ihm, an dieser Stelle Kontrolle über dein Leben zu gewinnen. In Johannes 8, Vers 44 sagt Jesus, der Teufel ist der Vater der Lüge. Er umgarnt uns, er macht uns Versprechungen, er fiedelt uns ins Ohr. Er kommt ganz harmlos daher mit den zartesten Versuchungen. Es fehlt uns an dieser Stelle die Zeit, um über die Versuchungsgeschichte von Jesus nachzudenken, aber den Kampf, den Satan täglich um unsere Gedanken führt, den gewinnen wir nur, wenn wir genau das tun, was Jesus tat. Und hier schließt sich nun der Kreis. Paulus schreibt den Korinthern, mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und wir reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus gehorsam wird. Selbstherrliches Denken, das ist alles Denken, das uns große Versprechungen macht, aber uns wegführt von der Freiheit in Jesus. Es ist ein Denken, das uns in Not und Gebundenheit führt. Eine der dämlichsten Lügen, die in der damaligen DDR verbreitet wurden, lautete: Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Wenn wir den Kampf um unsere Gedanken gewinnen wollen, dann heißt die Devise, von Jesus lernen heißt siegen lernen. Von Jesus lernen heißt siegen lernen. Wie siegte denn Jesus, als er vom Satan in der Wüste versucht wurde? Er siegte mit einem einzigen Satz. Es steht geschrieben. Die verlockenden Gedanken, die Satan Jesus einpflanzen wollte, hebelte Jesus direkt aus, indem er dem Teufel ein Wort Gottes entgegenschleuderte. Liebe Gemeinde, der Teufel hat keine Angst vorm Weihwasser, aber er hasst die Wahrheit von Gottes Wort. Dort, wo das Wort Gottes im Glauben bekannt wird, da nimmt er Reiß aus. Im sogenannten hohen priesterlichen Gebet betet Jesus für uns zu seinem Vater: Ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und Paulus schreibt in Kolossern, wie schon zitiert, in Kapitel 3, lasst das Wort Christi reichlich bei euch wohnen. Je mehr wir Gottes Wort in uns aufnehmen, desto eher können wir die Lügen des Teufels entlarven und sie gefangen nehmen. Und das ist die Antwort, die ich uns heute geben möchte auf die Frage, wie wir den Kampf, den Satan täglich um unsere Gedanken führt, wie wir diesen Kampf gewinnen können. Wir gewinnen den Kampf, indem wir die Lügen Satans mit Gottes Wort aufdecken. Und zwar nicht irgendwann, nachdem wir schon so ein bisschen mit diesen Gedanken herumgespielt haben, sondern direkt, wenn der Gedanke, der uns versuchen will, ankommt. Es geht darum, dass wir diesem Gedanken sozusagen die Handschellen anlegen und ihm einen Tritt verpassen. Das meint Paulus, wenn er sagt, wir sollen die Traurigen, die Sorgenvollen, die negativen Gedanken und die Versuchungen gefangen nehmen im Gehorsam gegenüber Christus. Gottes Wort ist für Satan die Mutter aller Bomben. Dagegen kann er nichts ausrichten. Mit Jesus im Herzen und seinem Wort vor Augen wirst auch du den Kampf um deine Gedanken gewinnen. Gott segne dich darin. Amen.